Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei der 39. Ausgabe der Sendung Im Gespräch begrüßt Sie Peter Holmer. Im Dezember des Jahres 2048 ist durch einen Zufall die gesamte Menschheit ausgerottet worden. Diesen Satz hat der Mathematiker und Physiker Hans-Joachim Rieseberg von der Technischen Universität in Berlin geschrieben und sein Buch Verbrauchte Welt mit dem Untertitel Die Geschichte der Naturzerstörung und Thesen zur Befreiung vom Fortschritt ist weder das erste noch das letzte, das sich mit dem möglichen Untergang unserer Zivilisation und der Spezies Mensch befasst. Es ist nicht einmal ein besonders dickes Buch, eher im Gegenteil, ein Taschenbuch von 150 Seiten. Aber es befasst sich meines Erachtens in besonders eindrucksvoller Weise mit der Vernetzung aller Probleme, vor denen wir stehen. Und es zieht aus all dem den denkbar radikalsten Schluss. Wir müssen, sagt Rieseberg, bei Strafe des Untergangs unser Modell der Industriegesellschaft schleunigst begraben und das heißt in den nächsten 20 bis 30 Jahren. Warum, glauben Sie, bleibt uns so wenig Zeit, Herr Rieseberg?
Ich habe das, was Sie vorgelesen haben, vor ungefähr 2 Jahren geschrieben, vor ungefähr 4 Jahren gedacht. In der Zwischenzeit, seitdem ich das Buch geschrieben habe, sind so viele Anzeichen, die ich prognostiziere, die eigentlich sehr selbstverständlich sind, auf uns gekommen, dass ich wahrscheinlich, wenn ich das Buch neu auflegen würde, die Zeitspanne, wo wir umdenken müssen, noch kürzer fassen müsste. Als ich die ganze Sache anfing, da habe ich mich erstmal um die ganze Frage Umwelt gekümmert. Ich habe mir die Daten besorgt. Es gibt einen Professor an der Technischen Universität, der hat Ähnliches gemacht, nur mit einem Rechner. Der hat viel mehr Indikatoren für den Untergang dieser Welt. Und wir haben uns irgendwann einmal getroffen, mehr zufällig, und er fragte mich, weil er meine Artikel schon ein wenig kannte, wann bei mir die Welt unterging. Und ich sagte ihm so etwa 2050. Er sagte damals, er kommt auf 2065. Er hatte viel mehr Kenngrößen, die er in seinen Rechner reinsteckt. Wir kommen aber und wir nähern uns immer mehr an in unseren Ergebnissen. Es ist auch keine billige Prognose im Sinne von Horrorgemälde, sondern es sind einfach naturwissenschaftliche Daten von ganz wenigen Größen, die hier zusammengerechnet werden.
Entschuldigung.
Das einige ist...
Herr Rieseberg, ja? Ich darf Sie aber doch einen Augenblick unterbrechen. Diese Apokalypse, und der Umgang mit ihr, da trifft ein Physiker den anderen und fragt ihn, wann geht bei dir die Welt unter? Und der sagt 2050 und der andere sagt, na, bei mir 2065. Ich meine, hat das nicht auch einen sehr stark spielerischen Zugang?
Nein, das hat wirklich keinen spielerischen Zugang. Das ist wirklich aus der Sorge heraus formuliert, dass sie wirklich untergehen wird. Und zwar aus den realen Beobachtungen. Es ist kein spielerischer Umgang. Die Art, wie ich es jetzt geschildert habe, zeigt schon ein bisschen, wie man überhaupt lernen muss, damit umzugehen, wenn man das sagt. Es gibt auch manchmal in öffentlichen Diskussionen Menschen, die mich fragen, wann ich mir denn das Leben nehme. Das ist sozusagen der andere Aspekt des spielerischen Umgangs. Mir geht es darum, im Unterschied zu Einzelwissenschaftlern, die Einzelfänomene beschreiben, komplex anzusehen, was eigentlich auf dieser Erde passiert. Und das ist nicht spielerisch, sondern das ist die Beobachtung von wenigen Einzelmomenten. Das eine ist Luft. Wie viel Luft haben wir noch? Das andere ist Boden. Und das dritte ist Wasser. Das sind die Grundelemente, von denen wir leben. Und wir verbrauchen diese Grundelemente in unterschiedlich schnellem Ausmaß. Den Boden haben wir schon weitestgehend verbraucht. Das Wasser haben wir weitestgehend verseucht. Und jetzt haben wir eigentlich als Reserve nur noch Luft. Nämlich etwas Luft zu atmen. Und in der letzten Phase, in der wir uns jetzt befinden, zerstören wir die Luft. Das ist sozusagen dann das Ende. Wenn wir können uns zum Schluss, ich glaube, ich habe das auch so deutlich geschrieben, noch nicht einmal aussuchen, ob wir ersaufen, verhungern oder ersticken. Weil die Elemente, die wir haben, Zug um Zug von uns, von unserer Zivilisation, von der westlichen Zivilisation, von der Industriezivilisation aufgebraucht werden.
Herr Rieseberg, diese Prognosen, die Sie erstellen, die andere erstellen, gehen jeweils von einer Fortschreibung der laufenden Entwicklung aus seit, ich meine, wie weit gehen die Daten zurück? Praktisch die Phase der industriellen Revolution.
Im Augenblick.
Die letzten 100 Jahre ungefähr, ist es das?
Die letzten 100, man kann auch sagen, die letzten 200 Jahre, spielt keine Rolle. Das ist nicht sehr relevant. Wir können sagen, das entscheidende Beschleunigungsdatum der Untergangsproblematik ist zweifelsohne die Dampfmaschine, also die fossile Verbrennung.
Das ist sozusagen. Das sind wir also jetzt 200 Jahre.
Das sind 200 Jahre. Wobei die entscheidenden Jahre sind aber jetzt wieder die letzten 40 Jahre. Wir können sagen, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, sogar noch schärfer gefasst, die Zeit seit 1950, die Zeit seit 1960 hat ungeheure Beschleunigung in diese Entwicklung gebracht. Nämlich an den Verbrauchszuwachsraten in den einzelnen Bereichen, am Pro-Kopf-Verbrauch und an den Wirkmechanismen in die Umwelt hinein, die nicht umkehrbar sind. Und zwar in kürzerer Zeit nicht umkehrbar.
Das heißt, Fortschreibung einer laufenden Entwicklung haben Sie bei der Prognose, bei der Negativprognose der Auslöschung oder Selbstvernichtung der Spezies Mensch, haben Sie damit einkalkuliert, dass es natürlich auf diesen Prozess gewisse Hemmschwellen gibt und dass es natürlich völlig undenkbar ist, dass die Menschheit im Wortsinn wie die Lemminge ohne jede Verzögerung des Tempos, ohne jedes Innehalten diesem Untergangsdatum entgegenstürzt?
Ich kann aus der Entwicklungsgeschichte der technischen Entwicklung keine Hemmschwellen sehen. Es gibt keine. Es hat niemals Anhaltepunkte gegeben der technischen Entwicklung, sondern es hat trotz aller Warnungen immer Steigerungen gegeben. Und wenn Sie aktuellste Beispiele nehmen, die ganze Fluorkohlenwasserstoffproblematik, es gibt nirgendwo ein Zurück, sondern es gibt höchstens in einigen Ländern ein Einfrieren, andere Länder holen dafür aber auf. Auch die FCKWs, also die ursächlichen Ursachen für das Ozonloch, sind im Augenblick.
Was ist das?
Ozonloch ist.
Nein, was sind die FCKWs?
Kohlenwasserstoffe, also die in den Spraydosen sind, die aber auch in Kühlschränken sind, die in Schäumen sind, die in vielen chemischen Produkten sind, die wir alle noch gar nicht wissen, wo sie überhaupt drin sind. Es ist nicht nur in der Spraydose. Es ist teilweise sogar im Automobil drin und so weiter und so weiter. Und die Mengen von Fluorkohlenwasserstoff sind zum Beispiel auch in den letzten Jahren noch gewachsen, obwohl wir heute ganz genau wissen, dass die Verantwortung tragen für das Ozonloch zum Beispiel. Nehmen wir weiter. Der Energieverbrauch als Ganzer. Ein riesiges Problem. Es gibt keine Anhalten. Es gibt immer eine immer größere Ausweitung. Nehmen wir das Problem Wärme. Ein Problem, was zurzeit überhaupt noch nicht erkannt ist. Wir haben heute aus allen Industrieproduktionen Abwärmeprobleme. Die sind aber noch lokal begrenzbar für Gebiete. Also meinetwegen nehmen wir das Ruhrgebiet oder nehmen wir selbst so ein Wärmegebiet wie Wien, wo wir uns gerade hier befinden. Nehmen Sie die ganzen Zonen in Nordamerika. Das sind Wärmeinseln, die heute Temperaturen haben, die 2 bis 4 Grad über den Durchschnittstemperaturen liegen, wie sie ehemals diese Gebiete haben. Diese Wärmegebiete wachsen zusammen. Damit wird die Atmosphäre verändert, das Klima verändert sich und es kommt unweigerlich zum Abschmelzen der Pole. Und es wird viel schneller gehen als alle Prognosen von Naturwissenschaftlern, von Wetterfröschen, wie sie sie heute vorhersagen. Das Problem ist, wir rechnen immer noch bei dem Abschmelzen der Pole mit Zeiten zwischen 200 und 300 Jahre. Das wird viel, viel schneller gehen. Das werden 50, 60 Jahre sein.
Woran schließen Sie das?
Die Daten, die aktuell hereinkommen, lassen diese Deutung zu. Leider, muss ich sagen. Ich muss immer wieder betonen, ich hätte ja so gerne Unrecht. Wenn ich am Ende des Prozesses Unrecht hätte, dann hätten wir ja noch mal Glück gehabt. Aber es gibt im Augenblick keine Anzeichen dafür, dass die Dinge sich rückwärts entwickeln. Es ist gerade eine große Konferenz in den USA zu Ende gegangen. Da wurde ganz klar gesagt, das Klima hat sich bereits verändert. Wir wissen nur noch nicht das Erdklima um wie viel Grad, um 0,5 Grad oder 1 Grad. Das ist schon die Katastrophe.
Herr Riesiberg, wir kommen darauf wieder zurück, aber bleiben wir doch noch einen Augenblick beim menschlichen Faktor. Wenn wir den nämlich jetzt so ausschließen, wie Sie es bisher getan haben, dann können wir das Gespräch auch in 10 Minuten beenden mit einer Prognose, wie wird denn das ungefähr ausschauen, wenn alles vorbei ist, oder wie wird das Ende ausschauen, und machen können wir sowieso nichts. Ich will es jetzt an einem trivialen und auch sehr anfechtbaren Beispiel sagen, das mir gerade eingefallen ist, weil Sie sagten, innehalten sei nicht möglich. Es wurden also die chemischen Kampfstoffe entwickelt, die Möglichkeit des Gaskriegs hat es gegeben, und diese Möglichkeit wurde auch im Ersten Weltkrieg voll und bis zur bitteren Neige ausgenutzt. Und dann in den nachfolgenden Kriegen, auch im Zweiten Weltkrieg, der als sogenannter totaler Krieg geführt worden ist, wurden die chemischen Kampfstoffe und wurde Gas nicht eingesetzt. Das heißt, es hat eine Art von Innehalten gegeben. Und erst in der Folge, dann haben die Amerikaner in Vietnam wieder mit chemischen Kampfstoffen gearbeitet, und Gas wurde erst wirklich jetzt wieder vom Irak eingesetzt, zuerst gegen den Iran und jetzt gegen die kurdische Minderheit im eigenen Land. Aber, und hat, das muss auch zugegeben werden, nicht zu dem entsprechenden empörten Aufschrei der ganzen Menschheit geführt, zu dem dieser Einsatz des Gases durch den Irak eigentlich hätte führen müssen. Aber es zeigt doch, dass zumindest eine Art von Innehalten möglich ist und dass Menschen, und zwar nicht nur als Individuen, sondern wohl auch als Gruppe, als organisierte Gruppe, etwas kapieren können. Wenn wir diese Hoffnung nicht hätten, dann brauchten wir ja über mögliche Rezepturen, und darüber werden wir natürlich auch reden, gar nicht reden.
Ich würde Ihnen teilweise zustimmen und teilweise widersprechen. Ich habe gerade über das Problem der Katastrophen und der fortschreitenden und immer größeren Katastrophen ein Kapitel meines neuen Buches geschrieben, rein zufällig. Und da habe ich auch fast dieselben Beispiele genommen, die Sie mir präsentiert haben. Ich will es ausführen. Die erste große Menschheitskatastrophe im globaleren Ausmaß war der Erste Weltkrieg. Da konnte man, wie gesagt, Gas einsetzen. Allerdings war Gas ja ein Mittel, was den Verursacher selbst auch sehr geschädigt hat. Und insoweit hat man zwar sich Katastrophen fester gemacht, man hat aber keine Katastrophe ausgeschlossen, denn der Zweite Weltkrieg ist, obwohl er keinen Gaskriegeinsatz hatte, eine viel größere Katastrophe gewesen. Das ist wohl unzweifelhaft. Gelernt hat also in gewisser Weise keiner. Man hat lediglich gelernt, Katastrophen besser zu managen. Das viel Schlimmere ist aber, dass es ja viel wirkungsvollere Kampfstoffe gegeben hat danach als Gas, nämlich Atomenergie. Und Atomenergie ist eben nicht eingesetzt worden, gerade trotz der Gaserfahrung, sondern ist eingesetzt worden. Und nun kommt der noch viel schlimmere Schluss, den ich ziehe, nämlich, man hat sehr wohl verstanden nach dem Einsatz der Kernwaffen, dass man auch dieses überleben kann mit einem gewissen Risiko. Und dann hat man angefangen, Kernenergie einzusetzen. Und dann hat man gesagt, wir können diese beherrschen. Dann ist Tschernobyl gekommen. Aus dieser Katastrophe hat bisher keiner gelernt, sondern man hat lediglich gelernt, die Katastrophe besser in den Griff zu bekommen. Und im Augenblick stehen wir doch eigentlich vor einer viel größeren Katastrophe. Es ist nicht mehr die einzelne Bombe, die einzelne Granate, sondern es ist eine riesengroße Katastrophe, die von allen ausgelöst wird. Es gibt auch keinen mehr, der am Drücker sitzt. Die Umweltbombe, wie wir sie nennen können, die globale Umweltbombe ist ja nicht eine Bombe, die ich anhalten kann, sondern es ist eine Bombe, die in jedem Haushalt mitgezündet wird. Die Täter sitzen überall. Und die Katastrophe, die sich hier anbahnt, ist noch viel globaler und sie ist in gewisser Weise eben nicht auf dem Horizont der Katastrophen, der Menschheitskatastrophen, die wir schon durchlebt haben, gewachsen, sondern sie ist sozusagen, die alten Katastrophen schüren die Zuversicht, dass wir wieder überleben werden. Das ist das Gefährliche, vor dem wir heute stehen.
Bleiben wir einen Moment da stehen.
Ich würde gerne nochmal zurück auf den Menschen kommen. Warum wir überhaupt noch reden? Das war ja die Frage, die ich bisher nicht beantwortet habe. Warum reden wir überhaupt noch? Das, was ich geschrieben habe, das will ich auch nicht an Regierungen, an Experten gewandt wissen. Deswegen habe ich auch versucht, einen Stil zu schreiben, den hoffentlich fast jeder verstehen kann. Ich glaube, wir können diese Katastrophe auch nur abwenden, wenn die Menschen selber sie abwenden. Wenn sie als Verbraucher verstehen, dass sie selber die Katastrophe auslösen. Wenn sie aber warten auf ihre Regierungen, dann werden sie mit ihnen untergehen. Das ist sozusagen der Punkt, warum wir auch heute hier reden und warum ich auch hier rede. Warum ich eben nicht zu Experten gehe, nicht in Expertenrunden. Ich lehne fast jede Diskussion mit 8 Experten oder sonst wie in kleinen Kreise ab, weil es nichts bringt. Sondern ich bin der Meinung, wir können nur noch global Aufklärung betreiben und versuchen, den Menschen klarzumachen, dass sie sich selber helfen müssen.
Herr Rieseberg, aber es gibt doch auch sowas wie ein Expertenlernen. Ich sage es an einem Beispiel wieder. In den 60er Jahren gab es die allgemeine Überzeugung, dass Atomenergie, die friedliche Nutzung dieser, eine besonders billige, sichere, umweltfreundliche und so weiter Energiegewinnungsart sei. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass nichts davon der Fall ist. Weder ist sie umweltfreundlich, noch ist sie sicher. Und sie ist auch vor allem in Verbindung mit den Folgekosten überhaupt nicht billig. Das heißt, jeder, auch der glühendste Atombefürworter, wird, wenn er nicht ein Volltrottel ist, ihnen mittlerweile sagen, es ist das eine Übergangsenergieform. Wir haben nur im Augenblick keine bessere und wir können ja nicht auf die fossilen Brennstoffe zurückgreifen und so weiter und so fort. Wir brauchen die Diskussion jetzt nicht führen. Das heißt also, man hat hier bezüglich des Wesens der Atomenergie und ihrer friedlichen Nutzung ganz eindeutig in relativ sehr kurzer Zeit, nämlich in 1,5 Jahrzehnten, sehr viel gelernt. Und zwar nicht nur das allgemeine Publikum, sondern auch die Experten. Die Frage ist jetzt, ob das was bringt und ob das was nützt, vor allem im Hinblick auf die unglaublich kurzen Zeiträume, von denen Sie reden, die uns noch bleiben. Das heißt, Lernprozesse, die langsam und in einer sozusagen menschheitsgeschichtlich normalen Weise vonstatten gehen, greifen ja nach Ihrer Theorie viel zu spät. Aber gelernt wurde schon was.
Also Experten haben nichts gelernt. Ich muss Ihnen da hart widersprechen. Ich habe eben auf der Reise hierher gelesen, dass wieder eine Expertenrunde war über Sicherheitsfragen. Da war auch der berühmte Blixen, der hier in Wien sitzt, dabei. Und das ist erschütternd. In Atomkraftwerken. Es ist erschütternd, was da drin steht. Es ist absolut erschütternd. Die Experten haben ganz klar gesagt, Atomkraft ist beherrschbar. Tschernobyl ist ein Betriebsunfall. Und wenn Sie mit den Experten wirklich mal diskutieren, wenn Sie sie treffen, da kann ich Ihnen nur sagen, die haben gar nichts gelernt. Mir ist das auch völlig klar, dass die nichts lernen können, weil dort sich eine Zivilisation präsentiert, die ja eine ganz alte Geschichte hat. Hier in den Industrieländern und im sogenannten Abendland. Es ist sozusagen die Form selber, die sich hier repräsentiert in den Experten, in dem, wie sie Wissenschaft machen, in dem, wie sie an die Dinge herangehen. Es ist das, was ich nenne, den Ackerbauer. Das ist der Ackerbauer, der in ihnen da durchschlägt. Das ist der Experte.
Das müssen Sie jetzt erklären.
Das muss ich jetzt erklären. Ich bin ja bei der Frage, wo stehen wir heute, zurückgegangen. Ich habe versucht herauszufinden, wann fängt eigentlich die Umweltzerstörung an. Viele setzen sie heute an in der Zeit der Römer, der Griechen. da können wir sagen, das Mittelmeerraum ist von den Griechen und nachher vor allem von den Römern total abgeholzt worden. Es ist scheinbar die erste große Umweltkatastrophe, die wir beobachten konnten und beobachten können. Wir kapieren erst heute, dass es eine war.
Die Verkarstung.
Die Verkarstung, das Abschwemmen des Ackerbodens, das Verschwinden des Waldes. Das Mittelmeerraum hat sich klimatisch verändert. Es hat einen Klimaumschwung dort gegeben, von den Griechen bis heute. Das kann man aus den ganzen Berichten sehen. Das war sozusagen der erste Rückbesinnungspunkt von Umweltzerstörung. Inzwischen wissen wir mehr über Umweltzerstörung. Wir können weitergehen. Wir können ins alte Mesopotamien gehen. Wir können zu den Ägyptern gehen. Wir können überall dort beobachten, dass menschliches Handeln Umweltzerstörung hervorgebracht hat.
Jeweils in einem kleineren Umfang.
Jeweils in einem kleineren Umfang, was das Umfeld betrifft. Die Größe des vernichteten Gebietes. Aber vergleichbar dem, was wir heute tun. Wenn ich heute in Mitteleuropa den Wald zerstöre, dann tue ich genau dasselbe wie die Römer. Nur die Römer haben es mechanisch gemacht und haben rund 600-800 Jahre dafür gebraucht. Wir machen es chemisch und werden dafür höchstens 40 Jahre brauchen. Das ist der Unterschied und das ist der Beschleunigungsfaktor. Weiterhin ist der Mittelmeerraum von den umliegenden Gebieten klimatologisch durchgezogen worden. Das heißt, er konnte recht gut noch existieren, weil das Klima ringsum noch weit in Ordnung war. Bei Ägypten, bei Mesopotamien war das vergleichbar.
Das heißt, der geschädigte Raum war jeweils ein begrenzter.
Der war ein begrenzter. Und dann ist mir irgendwann sozusagen eine Erleuchtung gekommen, wenn ich es mal so sagen darf, im Ansehen eines Modells, nämlich die Erleuchtung, dass der Ackerbau an sich das schädigende Element der Umweltzerstörung ist und der Anfang. Der Ackerbau ist die Methode, den Boden aufzureißen, Pflanzen anzupflanzen und den Boden im wesentlichen Teilen des Jahres brach liegen zu lassen und der Erosion des Klimas preiszugeben. Damit wird über mittlere Sicht der Ackerboden abgetragen. Jede Ackerbauform, die wir entwickelt haben, trägt über kürzere oder schnellere Zeiträume den Ackerboden ab. In Mesopotamien hat es ungefähr 10.000 Jahre gedauert. In Mesopotamien können wir sagen, haben wir den ersten Ackerbau der Menschheitsgeschichte vor 10.000 Jahren. Dort hat es ungefähr dann 10.000 Jahre gedauert, bis der Ackerboden abgetragen war. In USA zum Beispiel, da ist der Ackerbau angefangen bei der Besiedlung, als die europäischen Einwanderer kamen. Und dort ist innerhalb von 200 Jahren die Hälfte des nutzbaren Ackerbodens abgetragen worden, ins Meer geschwemmt worden, verweht worden und so weiter.
Also das ist jenes Phänomen, das wir aus der amerikanischen Landwirtschaft aus den 30er Jahren kennen, die Sandschüsseln, Dust Bowl.
Ja, aber auch bei uns, unser nutzbarer Ackerboden wird immer dünner. Die Humusschicht wird immer dünner.
Aber diese Landwirtschaftskatastrophe, wie es sie in den USA bereits in den 30er Jahren gegeben hat, mit den riesigen Sandschüsseln, ja, die hat es ja in Europa zumindest noch nicht gegeben.
Nein, bei uns dauert es länger. Wir merken es weniger. Wir haben nicht diese Intensität. Wir haben es viel langsamer gemacht. Wir haben es aber auch gemacht. Wir können sagen, wir haben heute hier unseren Ackerboden zu 40% abgetragen.
Das heißt, für Sie ist der Umstieg von der Jäger- und Sammlergesellschaft in die Ackerbaugesellschaft die Erbsünde, die Ursünde.
Das ist die Ursünde. Und zwar inzwischen wissen wir können also Anbaumethoden machen, ohne Ackerbau. Das heißt Permakultur. Ich kann das jetzt nicht hier im Einzelnen erläutern. Ist
ohne
sehr
Ackerbau
interessant.
Heißt ohne Pflug.
Ohne Pflug. Der Boden bleibt ganzjährig bedeckt, wird nicht der Erosion ausgesetzt. Es gibt keine Monokulturen. Die Pflanzen wachsen durcheinander. Sie wachsen sozusagen gegeneinander. Es gibt keine Schädlinge in dem Sinne, sondern nur Nutztiere. Und der Mensch ist lediglich der Nutzer, aber nicht der Zerstörer des Bodens. Und der Ackerbau, das ist sozusagen die Grundlage unserer Zivilisation, hat ein Menschenbild, eine Philosophie geschaffen. Das ist ja das herausragende Ereignis gewesen. Man nennt es eben neolithische Revolution im Vergleich zur industriellen Revolution. Und es ist auch eine solche Revolution gewesen, nämlich eine Zerstörungsrevolution.
Nun sagt aber die herrschende Lehrmeinung, dass der Übergang von der Jäger- und Sammlergesellschaft in die Ackerbaugesellschaft ja nicht aus Jux und Tollerei passiert ist, sondern durch Klimaverschlechterungen, Zwischeneiszeit, wie immer.
Ja.
Das
ja.
heißt,
ja.
es hat sich einfach die Überlebensnotwendigkeit ergeben, zum Ackerbau überzugehen.
Ja, das ist der zweite wesentliche Erkenntnissprung, den ich gemacht habe. Unsere Historiker sagen alle Entwicklung kommt aus dem Mangel heraus. Und ich habe mir mal die Frage vorgelegt, wie wird man später begründen, falls es noch Menschen gibt, warum wir in die Atomenergie eingestiegen sind. Es wird doch jeder sagen, die haben doch damals Mangel gehabt, sonst hätten sie ja so einen Blödsinn nicht gemacht. Sehen Sie sich aber bitte an, ob wir heute Energienotstand haben. Wir haben keinen. Wir haben Energieüberfluss in ganz Europa, in allen Industrieländern. Dort, wo Mangel ist, wird auch nichts erfunden. Das heißt, die Vorstellung, Mangel ist Antrieb für Entwicklung, ist von heute aus gesehen zunächst einmal falsch. Und dann habe ich versucht, den Weg zurückzugehen. Ich habe immer Wegscheiden der Entwicklung gesucht und habe gefragt, litten die Menschen, als sie diese Entwicklung einleiteten, Mangel? Warteten sie auf diese Erfindung? Nein, sie litten höchstens politischen Mangel, aber niemals technologischen Mangel. Und der entscheidende Sprung kam dann für mich, als ich mehrere archäologische Befunde las, wie denn nun eigentlich der Ackerbau und warum er entstanden ist. Und da haben ein Engländer, der hat 30 Jahre im Zwei-Stromland rumgeforscht und kam nach 30 Jahren zu dem Ergebnis. Er weiß genau, wo der Ackerbau begonnen worden ist, wie er begonnen worden ist, aber er weiß nicht, warum er begonnen worden ist. Denn er sagt, die Menschen waren vor Einführung des Ackerbaus genauso versorgt wie hinterher. Ganz im Gegenteil. Sie hatten eine gewisse Zeit sogar einen Mangel durchzustehen, weil es gar nicht so einfach war, es umzustellen. Und da kommt sozusagen...
Das heißt, keine Klimakatastrophe?
Nein, nichts. Ich habe gerade wieder einen wunderschönen Text gefunden von 1802. Da hat einer schon damals mal eine Theorie entwickelt, wie ein Stand der Ackerbau. Und er kommt dazu einer sehr merkwürdigen Besprechung. Er sagt, die Leute zogen sich in ein fruchtbares Tal, irgendwo in Ägypten, zurück, die Jäger und Sammler. Und da war alles ganz fruchtbar. Es muss auch fruchtbar sein, sonst entsteht nämlich kein Ackerbau. Und auf einmal litten sie Not. Er begründet aber nicht, warum sie Not litten. Und dann haben sie Ackerbau gemacht. Das heißt, es musste immer fruchtbar sein, wenn sie Ackerbau machen wollten. Und dann fragt man sich, wenn es fruchtbar war, warum haben sie Ackerbau gemacht? Inzwischen können wir also sagen...
In der Umstellungsphase. Haben sie Not gelitten. Jetzt, wenn wir vom Ackerbau wieder in die Gegenwart kommen. Ich meine, die Theorie, die Parallele ist zunächst einmal einleuchtend. Die Atomwirtschaft ist ganz bestimmt nicht in ihrer friedlichen Nutzung aus einem Mangel heraus.
Das Automobil zum Beispiel auch nicht. Ist auch keine Mangelentwicklung. Es gab keinen Mangel. Die Eisenbahn auch nicht. Niemand hat auf diese Erfindung gewartet.
Entschuldigung, bei der Eisenbahn würde ich das schon sehr bezweifeln. Für die expandierende Entwicklung des Kapitalismus hat es einen Transportmangel gegeben.
Nein,
und dafür
falsch. Falsch.
Sie können es jetzt umdrehen und sagen, zuerst war die Eisenbahn und dann konnte der Kapitalismus expandieren.
Nein, es war erst der Kohleverbrauch da und dann musste man, und zwar ein riesiger Kohleverbrauch. Es geht zu weit, ich habe es beschrieben, ja. da muss man jetzt einfach drauf verweisen. Und aus dem Kohleverbrauch heraus resultiert die Anforderung an die ein Transportsystem zu entwickeln. Der Markt entwickelt sich sozusagen selbst. Zuerst schaffen sie sozusagen einen Markt, also ein Bedürfnis. Sie reden den Menschen ein Bedürfnis ein. Ich will Ihnen dann jetzt mal einen Witz zu erzählen. erzählen sehr einfache Erklärungsmuster dafür. Die Elche laufen oben am Nordkap rum und leben ganz friedlich. Auf einmal kommt ein Vertreter und sagt, wollen Sie Gasmasken? Und die Elche sagen natürlich, ich brauche keine. In Ordnung, ich komme wieder. Und innerhalb dieser Zeit wird am Horizont eine Fabrik gebaut und er kommt nach 2 Jahren wieder und sagt, zu den Elchen wollen sie jetzt Gasmasken haben. Und da sagen die Elche, ja, die Luft ist hier so schlecht geworden, geben Sie mal ein paar Gasmasken her. Und dann sagen sie zu dem Vertreter, aber apropos, darf ich mal eine Frage stellen, was wird denn hinten in der Fabrik gebaut? Da sagt der Vertreter, Gasmasken. Das ist sozusagen die Entwicklungsgeschichte der technischen Zivilisation in kurze Worte gefasst. Ich könnte Ihnen unendlich viele Beispiele dafür liefern, denen ich immer als Technikhistoriker nachgegangen bin. Das ist genau umgekehrt. Wenn Mangel Antriebsmotor für Entwicklung wäre, kämen alle landwirtschaftlichen Erfindungen aus den Entwicklungsländern. Es kommt keine einzige daher. Wenn technischer Mangel Antrieb für Entwicklung wäre, kämen die wesentlichen großen technischen Entwicklungen aus den sozialistischen Ländern. Da kommen sie nicht her. Sie kommen fast alle aus den kapitalistischen Ländern. Da ist aber Überfluss, da ist kein Mangel. Und das kann ich beliebig fortführen.
Ist eine wichtige Frage, ist aber nicht unsere zentrale Frage.
Nein.
Kommen wir zu der wieder zurück. Die Frage nach den Rezepturen. Sie haben jetzt einen katastrophalen Ist-Zustand skizziert und Sie sehen eine radikale Verschlechterung dieses Ist-Zustandes vor sich als, sagen wir mal, Wahrscheinlichkeit. Jetzt die Frage, um diese Wahrscheinlichkeit unwahrscheinlicher zu machen. Wenn Sie nicht auf die Experten hoffen, wenn Sie nicht auf die Regierungen hoffen, also auf das, was herkömmliche politische und wissenschaftliche Instrumentarien sind, sondern nur mehr auf die Menschen, auf die Bevölkerung hoffen, wie wollen Sie denn denen klar machen, dass, wie Sie in Ihrem Buch sagen, Konsumartikel gleich Waffen und Drogen sind? Das heißt, welche Art von Konsumverzicht stellen Sie sich denn vor und wie könnte denn der durchsetzbar sein?
Der Konsumverzicht, und wir brauchen in der Tat Konsumverzicht, das ist richtig. Es gibt keine technischen lösbaren Möglichkeiten, sondern wir brauchen Konsumverzicht. Wenn Sie diesen Bleistift hier nehmen, das ist ein Kuli, der ist total aus Erdöl und so Energie hergestellt. Und wenn Sie die Menschheit mit solchen Bleistiften schreiben ließen, dann würden wir heute zum Beispiel nur von dieser kleinen Frage, von diesem kleinen Bleistift, einen Müllberg haben, weltweit, der einer 1-Millionen-Stadt entsprechen würde. Das nur mal so als Zahl zwischendurch. Das heißt, wir müssen versuchen, die Menschen über ihr Tun aufzuklären. Was anderes haben wir nicht mehr. Regierungen sind viel zu sehr verstrickt, Wissenschaftler auch, in diese Frage hinein. Meine Prognose lautet anders. Und sie trifft auch zum Teil ein. Wir kriegen eine immer größere und dichtere Anzahl von Katastrophen. Wir haben sie ja bereits schon. Tschernobyl, die Nordsee, viele, viele Flüsse sind kaputt. In Europa stirbt der Wald, das Ozonloch. Und wir wissen heute schon, dass in 20 Jahren die Deiche nicht mehr halten. Bangladesch wird in 5 Jahren zur Hälfte überschwemmt sein. Da beißt jetzt keine Maus einen Faden mehr ab. Ja? Das ist soweit. Und die Chance ist, mit den fortschreitenden Katastrophen eine Selbstorganisation der einzelnen Menschen zu erreichen und sich unabhängig zu machen von dem, was Regierungen ihnen sagen. Das ist die einzige Chance. Ich glaube nicht, dass wir noch Möglichkeiten haben, die Katastrophen, die mittelgroßen Katastrophen können wir gar nicht mehr vermeiden. Da ist nichts mehr zu machen. Sondern wir können höchstens noch, indem wir aus den Katastrophen lernen, die wir jetzt haben und die wir bekommen werden, aber anders lernen, als wir es bisher getan haben. Mhm. Wenn ich da nochmal drauf zurückkommen darf gleich, wie wir denn lernen können.
Da gibt es einen Essay von Enzensberger, der mir in dem Zusammenhang einfällt, indem er sinngemäß sagt, wir dürfen uns den Weltuntergang zunächst einmal nicht als einen großen einheitlichen Akt vorstellen, sondern der Weltuntergang hat in Wirklichkeit schon begonnen. Es gibt viele kleine Weltuntergänge, in dem Zusammenhang nennt er auch Bangladesch. Und diese vielen kleinen Untergänge können oder können nicht dann letztlich zu einer Globalkatastrophe zusammenwachsen. Aber das Entscheidende an unserer Vorstellung von der Apokalypse ist, und das trifft sich ja auch jetzt wiederum durchaus mit der religiösen Vorstellung, also mit dem, was Johannes sagt in der Apokalypse, es sind zunächst Teiluntergänge, Katastrophen, die das übliche Ausmaß von Katastrophen übersteigen, und erst am Ende wächst das alles zusammen.
So sehe ich das auch, nicht weil Johannes das sagt, sondern weil man es naturwissenschaftlich so begründen kann. Ich sehe es naturwissenschaftlich.
Ja. Na, es fällt mir nur gerade ein, weil ich die Johannes-Apokalypse jetzt nachgelesen habe vor unserem Gespräch, und da ist mir das aufgefallen.
Ich komme da gleich auch nochmal drauf, wo sozusagen ich komme gleich auch nochmal auf die Bibel, wenn es gestattet ist, weil da sozusagen die entscheidenden Anfänge liegen. Das eine ist der Ackerbau und das andere ist die Ideologie dazu, ja, die in der Bibel sozusagen drin steht. In der Tat, diese Bombe Umweltzerstörung ist ja keine Bombe, sondern es ist ein Ablauf. Und die kann nicht gezündet werden oder angehalten werden, sondern sie setzt sich aus unendlich vielen kleinen Elementen zusammen. Und wir haben in der Tat die ersten Formen des Untergangs schon vor 50, 60, 70, 80, 100 Jahren gehabt. Da hat es schon angefangen. Und jetzt nähern wir uns immer in immer größeren Abschnitten und immer größeren regionalen Verbänden diesem Untergang. Wenn der Wald in ganz Europa stirbt, dann ist das was anderes, als wenn er nur im Mittelmeerraum stirbt. Wenn der Regenwald so weiter stirbt, wie er jetzt stirbt, in der Geschwindigkeit, da wird es noch viel schneller gehen, als ich das prognostiziert habe. Wenn nach der Nordsee der Atlantik umkippt, was sich andeutet, worüber jetzt keiner reden will, weil man will irgendwo keinen verunsichern, dabei ist es Zeit, das zu sagen, dann hat das noch viel andere Auswirkungen als die Nordsee. Weil dann klimatologische Beeinflussungen von einem solchen Weltmeer ausgehen, das tun sie zum Beispiel von der Nordsee noch nicht. Da sterben nur die einzelnen Tiere und so weiter. Sie ist keine Nahrungsquelle mehr, aber es ist noch keine klimatologische Beeinflussung. Kippt aber meinetwegen der Atlantik um, dann ist das eine klimatologische Beeinflussung.
Herr Rieseberg, entschuldigen Sie, das ist mir zu apokalyptisch. Ich verstehe zu wenig davon, aber ich sag's Ihnen an einem Beispiel. Wir wissen, dass die nördliche Adria gekippt ist. Der Golf von Triest ist hin. Mhm. Das ist aber ein sehr beschränkter Raum zunächst einmal, und es hat dieses Phänomen auch die mittlere Adria noch nicht erfasst. Das heißt, offensichtlich ist die Vorstellung, dass einmal zumindest die Adria und dann das Mittelmeer kippen könnte, zwar eine absolut realistische, aber trotz aller und unglaublicher Verschmutzung, die da hineingeht, ist das alles zumindest noch nicht passiert. Es mag aber absehbar sein. Ich frage mich aber jetzt doch, ob das Kippen eines Ozeans, das zwar denkmöglich ist, ob das schon absehbar ist. Das frage ich Sie ausgehend von dem Beispiel, es ist im Mittelmeer, ist der Golf von Triest gekippt. Aber so viel, oder die nördliche Adria, ein bisschen mehr als der Golf von Triest.
Ja, das ist absolut denkbar. Ich weiß, dass das natürlich schlimm ist, sowas zu formulieren, weil die Indikatoren, als die Nordsee anfing zu kippen, waren eigentlich deutlich, aber nicht merklich für die, die sich damit nicht beschäftigten. Und die Experten haben wahrscheinlich gebetet, dass irgendwas passiert.
Ist die Nordsee wirklich gekippt?
Die Nordsee können Sie vergessen. Das tut mir leid, das so sagen zu müssen. Das ist ein Giftmeer, da ist noch ein bisschen Wasser drin. Ja? Die ist gekippt. Es nutzt gar nichts mehr, die Nordsee gut zu reden. Die Nordsee ist heute
so. Ist das ein reversibler Prozess?
Ja, aber darf ich Ihnen mal was sagen über reversible Prozesse? Jetzt stelle ich Ihnen mal eine Frage. Was denken Sie, wie lange man vom nackten Fels braucht, um wieder 1 Zentimeter Humus zu bekommen? Vom nackten Fels.
Wie weiß es nicht?
1000 Jahre. 1000 Jahre. Das sind reversible Vorgänge. Und die Nordsee wieder in den Griff zu bekommen, das dürfte nicht mit 2-3 Generationen getan sein. Und das ist vor allen Dingen nicht getan, indem man Kläranlagen baut. Das ist der falsche Weg. Aber da will ich jetzt nicht noch im Einzelnen drüber reden.
Herr Riesenberg, kommen wir wieder zur Frage der Rezepturen. Wir haben schon festgestellt, keine Hoffnung auf Experten, keine Hoffnung auf Regierungen, Hoffnung auf Aufklärung. Gleichzeitig haben Sie aber hinzugefügt, dass Sie, als ich sagte, na, aber Aufklärung geht doch besonders langsam in Ihrer Wirksamkeit, dass Sie eigentlich auch nicht besonders darauf hoffen. Worauf hoffen Sie?
Ich hoffe auf gar nichts, das erstmal. Der Begriff Hoffnung, den gibt es für mich nicht mehr, weil das Hoffnung ist etwas, das hat was quasi mit dem lieben Gott zu tun. Nämlich, wenn der Mensch nicht mehr weiter weiß, erfindet er sich einen lieben Gott und dann sagt er, der wird das richten. Sondern...
Das heißt, Sie halten die Katastrophe für wahrscheinlich.
Ich baue auf gewisse...
Sagen Sie mir das noch. Sie halten die Katastrophe...
Ich halte, wenn Sie mich fragen, wie ich die prozentuale Verteilung sehe, ob was passiert oder nichts passiert, dann sage ich, wir haben 2% Chancen und 98% sind gegen uns. So schätze ich das ein.
Das heißt, nicht ganz
hart. Ja? Ja? Nicht gut.
Aber klar.
Aber ich versuche immer... inzwischen es realistisch zu sehen. Ich halte gar nichts mehr davon, den Menschen zu sagen, ihr habt noch ganz viel Chancen, um ihnen Mut zu machen. Ich glaube, das hilft uns heute nicht mehr weiter. Das haben wir eigentlich lange genug versucht. Und das hat gar nichts genutzt, sondern die Leute haben dann gedacht, sie haben noch so viel Chancen und sie können noch ein wenig weitermachen. Worauf ich baue, ist im Grunde der Aufklärungseffekt, der aus der Katastrophe, aus den fortschreitenden Katastrophen resultiert. Das ist auch die einzige Chance, die wir haben.
Es ist dann nicht zu spät.
Unter Umständen ja. Unter Umständen ja. Was soll ich aber machen? Ich
Vielleicht
kann es Ihnen nicht.
Europa meinen Sie, aber irgendwo anders kann es noch gehen.
Nein. Wenn wir ein Globalsystem zum Zusammenbruch bringen, wenn wir also quasi für die Industrieländer ein ähnliches Szenarium schaffen wie die Römer für ihr Reich. Man muss ja mal sehen, die Römer haben ihr Reich zerstört am Ende. Da war nichts mehr. Das war Wüste in gewisser Weise. Rom ist gesunken von 500.000 oder 800.000 Einwohnern auf 50.000, die sich dort mühsam ernähren konnten. So etwa muss man sich das mal vorstellen. Eine solche Katastrophe für die gesamten Industrieländer, für den gesamten Nordgürtel der Erde würde auch der Südgürtel nicht überleben. Das ist klar.
Gut, aber die Katastrophen werden doch sicherlich auf den Nordgürtel übergreifen.
Die greifen,
im Süden passieren sie ja schon.
Die greifen zweifelsohne auf den Nordgürtel über. Natürlich, es werden Überschwemmungsgebiete auch in den Gürtelländern geben. Die norddeutschen Tiefebenen, Holland, Teile von England und so weiter werden einfach unter Wasser geraten. Das kann sich heute überhaupt noch keiner vorstellen. Das will sich auch gar keiner vorstellen. Aber es wird noch viel schlimmer kommen. Es wird natürlich auch Klimaveränderungen geben, was also das gesamte Klima, die gesamte Luftsituation anbelangt. Es wird dann natürlich zu fortschreitenden Krankheiten auch kommen, ganz klar. Allergien und was da alles auf uns zukommt.
Das, was schon läuft.
Was schon läuft, worüber wir noch nicht reden.
Herr Riesenberg, es sind sich fast alle darüber Nachdenkenden einig, dass in dieser sich verschärfenden Abfolge von Krisen die bürgerliche Demokratie nicht standhalten wird. Die Vorstellung geht eher in Richtung eines Diktatursystems, das man jetzt nach Herkunft als Ökostalinismus bezeichnen kann, wie es dem Wolfgang Harig vorgeworfen wird, oder als Ökofaschismus bezeichnen kann, wenn es mehr von der Blut- und Bodenvorstellung ausgeht. Es wird jedenfalls höchstwahrscheinlich ein diktatorisches Regime sein, möglicherweise ein ziemlich global umfassendes, also nicht mehr kleinteiliges, in vielen Staaten Diktatur, sondern ein ziemlich global umfassendes diktatorisches System, dessen Hauptaufgabe sein wird das, was der Wolfgang Harig als die Verteilung des Mangels bezeichnet hat. Sehen Sie diese Perspektive auch so für die politische Zukunft?
Nein, die sehe ich auch so nicht. Ich habe darüber auch inzwischen lange nachgedacht. Ich habe jetzt auch darüber schon was geschrieben, das ist aber noch nicht veröffentlicht. Und zwar, wir machen, glaube ich, einen Fehler, wenn wir immer die Bilder für die Zukunft aus der Vergangenheit ableiten wollen. Als sozusagen der Hitler prognostiziert wurde von diversen Leuten, da haben die meisten gesagt, das ist undenkbar, dass der so kommt. Ja, darüber diskutieren wir ja gerade heute. Und wenn man heute sagen würde, es wird sozusagen einen ökologischen Hitler geben, ja, also das mehr als noch Stalinismus und so weiter bedeutet, im Sinne eines Diktators, der den Mangel verwaltet, dann widerspricht das den Katastrophen, die eintreten werden, weil natürlich ein zusammenbrechendes System mitnichten von einem Diktator beherrscht werden kann, weil die Organisationsstrukturen kaputt gehen, mit denen man was beherrschen kann.
Die technologischen Überwachungsstrukturen gehen auch kaputt.
Die brechen auseinander.
Sie sind viel zu kompliziert.
Ich will Ihnen das an einem simpelsten Beispiel nehmen. In Berlin ist auf der Stadtautobahn sind 5 Enten über die Stadtautobahn gelaufen. Das hat zu einer Verspätung im Flugverkehr bis nach Chicago geführt, weil die Flugzeuge Zug um Zug angehalten worden sind und die 5 Enten. Und ich könnte Ihnen da beliebige Beispiele, da nutzt auch gar kein Diktator mehr was. Der kann befehlen, was er will. Es ist niemand mehr da, der die Befehle entweder überhaupt abhört und sie umsetzt, oder aber der die Befehle umsetzen kann. Oder der überhaupt bereit ist, Befehle umzusetzen.
Was setzt sich dann durch ein sozialdarwinistisches System unter dem Motto Homo homini lupus? Oder?
Teilweise würde ich das wohl so sehen. Teilweise würde ich das so sehen, dass sowas sich entwickeln kann. Es könnte sich aber auch etwas ganz anderes entwickeln, was zurzeit noch völlig unvorstellbar ist. Und zwar, wenn Sie sich überlegen, in der Sowjetunion sind katastrophale Zustände gewesen, als Gorbatschow an die Regierung kam. Es war eigentlich undenkbar, dass das in Reform umschlug. Eigentlich war das undenkbar. Und plötzlich wird die sowjetische Gesellschaft eine offene Gesellschaft, und zwar relativ schnell. Und zwar aus einer gewaltigen Krise heraus. Und zwar aus einer sehr komplexen Krise. Und diese Gesellschaft führt natürlich dazu, dass ein Riesenstaat langsam auch wieder in seine Einzelteile auseinanderbricht. Und wir denken immer in riesigen, großen Kategorien. USA, Vereinigte Staaten von Europa und so weiter. Und wir denken das immer weiter und immer zu Ende. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade im Fortschreiten der Katastrophe genau der umgekehrte Effekt einsetzt. Nämlich, dass dezentralisiert anarchistische Gesellschaften im positiven Sinne entstehen können. Ich glaube überhaupt, die einzige... Ja, das genauso sehe ich das. Ich glaube im Übrigen, die einzige Form ist auch anarchistische Tendenzen zu fördern. Nämlich Zusammenbrüche stückweise vorzuformen, vorzudenken und vorzumachen.
Herr Riseberg, wie lebt denn diese Bakuninsche Idealgesellschaft dann? Ich meine, wie lebt sie konkret? Welche Bedürfnisse kann sie befriedigen? Welche Bedürfnisstrukturen hat sie noch? Ich weiß schon, dass wir nicht jetzt alles durchgehen können vom Eiskasten über die Waschmaschine und das Automobil und die Eisenbahn und das Flugzeug, das ist mir schon klar. Aber wenn man Ihnen jetzt vorwerfen würde, Ihre Ideologie... Gehe so in die Richtung Steinzeit, ja bitte.
Das tut man immer. Gerne tut man das.
Was sagen Sie denn da drauf?
Da sage ich erstens dazu, wenn Sie so gut Bescheid wissen über die Steinzeit, erzählen Sie mal, wie es da war. Das ist das Erste immer.
Wie stellen Sie sich denn vor, die Steinzeit?
Ich stelle mir die Steinzeit, nichts ist wiederholbar, das Zweite. Andererseits, die Steinzeit war gar nicht so schlecht, wie sie immer dargestellt wird. Man muss mal genau hinsehen. Ich habe es ja mal beschrieben an so Südseebewohnern. Die leben verdammt gut, wenn sie das nachlesen, diese Studien von Völkerkundlern. Ich sehe das aber bezogen auf die heutige Zivilisation völlig anders. Dieser Zivilisation geht ja auch ohne, dass es schon zu Zusammenbrüchen kommt, zum Beispiel die Arbeit aus. Sie wird bald immer weniger Arbeit haben. Und diese Zivilisation steuert auf eine Freizeitgesellschaft hin. Umgekehrt bedeutet eine Freizeitgesellschaft aber der Zusammenbruch von weiteren ökologischen Systemen, weil es Freizeit heute in Reisen und Zerstörungen ausartet.
Das heißt, Freizeit ist bei uns energieintensiv.
Energieintensiv, zerstörungsintensiv und so weiter. Ich glaube aber was ganz anderes. Ich beobachte sehr viel Kinder, Schüler, und zwar ganz junge Schüler. Und junge Schüler haben schon ganz andere Bedürfnisse als wir, als die Elterngeneration. Nämlich diese machen sich aus vielem, wo wir glauben, was unverzichtbar ist, überhaupt nichts mehr. Und wir leiten unsere Vorstellungen, was wir alles zum Leben brauchen, ab aus dem, was wir uns an Bedürfnissen antrainiert haben. Das ist der alte Ackerbauer in uns, nämlich der, der immer mehr schaffen will, als er wirklich verbraucht. Gehen Sie doch mal nach Hause und gucken Sie an, was Sie für einen Plunder bei sich zu Hause haben, was Sie davon eigentlich brauchen. Das meiste benutzen Sie, um es abzustauben.
Ja, aber auf den Eiskasten zum Beispiel würde ich ungern verzichten.
Ich kann Ihnen Modelle zeigen, wo Sie darauf verzichten können, wo Sie lieben gerne darauf verzichten. Der Eiskasten, also Sie meinen den Kühlschrank, nicht?
Ja.
Entschuldigung, ich bin ein Preuße. Der Kühlschrank, da kann ich Ihnen beliebig viele, wo die Leute natürlich nicht drauf verzichten wollen. Jetzt beleuchten Sie aber doch mal Ihre, sagen wir Großeltern. Haben die einen Eiskasten gehabt? Nein. Haben die unglücklich gelebt, wenn Sie sie mal abfragen? Nein, glaube ich nicht. Ich kenne meine Großmutter noch, die hatte weder einen Fernseher, die hatte weder einen Eiskasten, die hatte keinen Elektroherd, die hatte kein Automobil, die hatte kein lassen Sie mich mal, die hatte kein Telefon, nicht. Das war eine ganz glückliche Frau.
Wir wissen doch auch sehr viel über die konkreten Lebensbedingungen, die eine Mehrheit der Menschen im vorigen Jahrhundert gehabt hat. Weil wir schon wissen, dass das zum Teil auch ein soziales Problem ist.
Nein, das war ein politisches Problem. Alle Not ist politisch.
Nein, mit soziales Problem meine ich ein politisches, ein sozialpolitisches Problem. Ja. Das heißt ein Verteilungsproblem. Ja. So wie man heute sagen kann, wir haben global ein unglaubliches Verteilungsproblem und den Leuten in der Sahelzone und in Bangladesch müsste es nicht so gehen, wie es ihnen geht. Also, aber jetzt abgesehen von diesem Verteilungsproblem, das es im vorigen Jahrhundert natürlich auch gegeben hat, glaube ich, bleibt immer noch übrig, dass wir in sehr vieler Hinsicht eine Art von Komfort schon erreicht haben,
stimmt.
Der auch etwas mit Lebensqualität zu tun hat. Und wenn Sie eine mittelalterliche Burg nehmen, wo die damalige Oberschicht gewohnt hat. Das ist halt eine ziemlich kalte Angelegenheit, wenn Sie Burgen im Winter kennen.
Ist ja auch Blödsinn, so eine Burg. Entschuldigung. Es ist überhaupt kein Lebenselement, eine Burg. Es gibt aber sehr wohl Formen, die das ausdrücken. Aber ich muss das einfach mal zurückgeben. Das Problem ist ein völlig anderes. Wir haben im Augenblick 5 Milliarden Menschen auf der Erde. Und wie es sich entwickelt, werden wir 10 Milliarden Menschen haben. Und die Frage stellt sich gar nicht so rum, was sie eigentlich wollen, sondern was sie können. Und das ist ja das Problem der heutigen Regierungen, die ihren Leuten, ihren Bewohnern sagen, ihr könnt euch das und das leisten. Sondern wir müssen der Bevölkerung, und das ist natürlich erstmal eine Frage der Experten, der Bevölkerung eigentlich sagen, was sie überhaupt sich leisten können. Und wir können einfach sagen, wir können den Lebensstandard, den wir heute haben, können wir nicht durchhalten. Dann werden wir untergehen. Und die Frage stellt sich ja knallhart, wollen wir entweder so nicht leben, wie wir leben können, oder wollen wir so leben, wie wir jetzt leben und dann untergehen? Das ist die radikale Wahlmöglichkeit, vor der die ganze Menschheit steht.
Unseren Lebensstandard radikal senken.
Wir müssen unseren Lebensstandard senken. Und zwar relativ radikal sogar.
Jetzt kommt aber noch ein anderes Problem dazu. Das alles läuft ja in die genau entgegengesetzte Richtung. Ich denke dran, ich habe heute von dem Train Grand Vitesse gehört, der jetzt in Frankreich schon läuft oder in der Entwicklung ist, wo man von Brüssel bis Paris eine Stunde brauchen wird, von London bis Paris, wenn es den Tunnel geben wird, 3 Stunden. Das heißt, das sind Entwicklungen, oder ein x-beliebiges anderes Beispiel, dass eine riesige italienische Agrofirma jetzt in der Ukraine investieren wird und dort Musterlandwirtschaft aufziehen wird, mit Pestiziden und allem drum und dran, wie man halt sowas macht, dass die wirtschaftliche Entwicklung in China genau in Richtung einer riesigen technologischen Welle läuft, Das heißt, es sprechen ja eigentlich alle Indizien gegen das, was Sie erhoffen.
Ja, da muss ich Sie auch auf einen Widerspruch aufmerksam machen. Sie haben vorhin noch so im Anfang des Gesprächs gesagt, die Leute hätten ja gelernt. Das wollten Sie mir ja mal so suggerieren. Jetzt sagen Sie nämlich genau das Gegenteil und beweisen mich sozusagen, leider Gottes. Ich hätte eigentlich gerne Unrecht und Sie machen ja gerade mit Ihren Ausführungen, legen Sie sozusagen noch wunderbare Exempel auf den Tisch. Stimmt alles. Kann ich ja überall
zustimmen? Die Frage ist, was fangen wir mit diesen Fakten an?
Was kann ich mit diesen Fakten anfangen? Ich kann.
Das ist ein wundervolles Ding.
Ich kann.
3 Stunden.
Ja, sicher. Nur. Natürlich, es gibt auch Flugzeuge heute, die fliegen in einer Stunde von X nach Y. Nur sie können gar nicht mehr landen, nicht? Und so wird das mit diesem Zug natürlich genauso sein. Was fangen wir damit an? Ich kann nur sagen, es gibt jede Menge Verrückte. Und ich muss ehrlich sagen, im nächsten Buch, was ich schreibe, da wird es auch deutlicher drin stehen, dass ein Teil derer, die das Ganze entwicklungsmäßig vorantreiben, eben ihre Rationalität gegen eine totale Irrationalität ausgetauscht haben. Und da kann ich gar nichts anderes gegen machen, als nur entweder Beispiele dagegen setzen, nämlich wie könnte man technologisch anderes machen. Dieses kann ich aber zurzeit nicht durchsetzen. Alles, was ich beantrage, alternative Energiequellen, wird mir alles abgelehnt. In der Landwirtschaft würde ich gerne auch solche Beispiele dem entgegensetzen, wird auch alles abgelehnt. Und ich kann eigentlich nur ohnmächtig, rufend zusehen, dagegen redend zusehen, wie Verrückte diese Welt immer schneller zugrunde richten. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es ist nicht einzubauen in eine künftige Gesellschaft. Es ist nicht einzubauen.
Sind Sie zornig? Sind Sie traurig?
Nein, ich bin weder zornig noch traurig. Ich bin realistisch. Ich versuche immer wieder deutlich zu machen, worum es geht. Und ich leiste mir nicht mehr den Luxus von Zorn oder auch von Trauer, sondern das ist für mich auch schon wieder Luxus, sondern ich muss einfach ganz unerbittlich ausrechnen, was bedeutet dieser Schnellzug? Was bedeutet diese Landwirtschaft? Wie schnell wird der Niedergang dieser Zivilisation vorangetrieben. Wenn Sie aber zum Schluss nochmal zurückzukommen, die Ideologie, die dahinter steckt, ist die abendländische Ideologie. Die ist eigentlich sehr simpel. Die heißt: Seid fruchtbar und mehret euch. Das steht in der Bibel. Die heißt: Werdet Ackerbauern. Das ist die Vertreibung aus dem Paradies. Und die heißt: Geht hin in alle Welt und lehret alle Völker. Auch das haben wir gemacht, wir Abendländer. Und die heißt, macht euch die Erde untertan. Und diese ganze Ideologie ist die Ideologie der christlich-abendländisch-sozialistisch-marxistisch-kapitalistischen Welt. Und die wird mit dieser Ideologie auch untergehen.
Ja, wir sind am Ende des Gesprächs. Ich wüsste auch jetzt nicht, was ich unter dem Gespräch noch schnell eine andere Wendung zu geben.
War die Wendung falsch? War das Ende falsch?
Nein, ich weiß es nicht. Hoffen. Hoffen.
Hoffen.
Hoffen. Ich meine, was anderes bleibt uns eh nicht. Das war also ein Gespräch mit dem Mathematiker und Physiker Hans-Joachim Rieseberg von der Technischen Universität Berlin, ausgehend von Herrn Riesebergs Buch Verbrauchte Welt. 20 bis 30 Jahre, sagt Rieseberg, haben wir noch Zeit. Und wenn wir bis dahin keine radikale Umkehr geschafft haben, dann haben die Schulkinder von heute noch recht gute Chancen, den totalen Untergang persönlich zu erleben. Mit allem Grauenhaften, das in den Jahrzehnten davor schon passieren wird. Das war die 39. Ausgabe der Sendung Im Gespräch. Adieu, bis zum kommenden Donnerstag um 21 Uhr. Sagt Ihnen Peter Hörmer.
Mal Schnee. Irgendwann trinkst du den letzten Kaffee, streichelst den Hund, tanzt durch den Saal. Alles, alles gibt's ein letztes Mal. Irgendwann schmeckst du zum letzten Mal Brot, schwimmst du im See und betrachtest ein Boot, winkst einem Kind, gehst durch ein Tal. Alles, alles gibt's ein letztes Mal. Deine Zahl. Alles, alles gibt's ein letztes Mal. Geschehen. Und dass wir uns heute das letzte Mal sehen. Drum, was du erlebst, erlebe es total. Denn alles, alles gibt's ein letztes Mal.